Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute ein Unternehmen am Start, was eigentlich Stammgast, kann man so sagen, über die Jahre bei Saatkorn war und ist. Durchaus immer mit unterschiedlichen Personen am Start. Das ist ganz spannend und ich habe heute den CEO von HR Works hier. Das ist Dr. Florian Weiß. Florian, ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Lass uns einfach mit dir selber erstmal anfangen. Du hast ja auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln können. Und wie kam das eigentlich, dass du irgendwann bei HR Works gelandet bist?
Das war, wenn man so will, ein bisschen Zufall. Ich habe vorher ein Unternehmen im Gesundheitsbereich aufgebaut mit Yameda. Eine Gesundheitsplattform war da 9 Jahre. Und nachdem wir das Unternehmen zum zweiten Mal verkauft haben, habe ich mich für eine längere Auszeit entschieden mit meiner Familie. Ich habe 3 Kinder, meine Frau hat dann gearbeitet und das war sehr schön. Und in dieser Auszeit habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen treiben lassen. Also HR Works war nicht das Ziel meiner Reise, aber das hat sich dann so ergeben. Ich habe mir ganz, ganz viele Dinge angeschaut und dabei immer ein Stück weit auf mein Bauchgefühl gehört. Und irgendwann kam HR Works mehr oder weniger Zufall um die Ecke und ich habe sofort gemerkt, das passt, da zieht mich irgendwas hin. Also es war kein strukturierter Prozess, sondern mehr oder weniger Zufall. Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.
Mir gefällt das total gut, wie du das hier gerade erzählst. Ich habe jetzt weit über 500 Folgen aufgenommen und meistens wirken diese Geschichten ja immer so strukturiert, geplant, auch bei Leuten, die mehrere Stationen hatten. Und mal einfach zu sagen, ich habe mich dann mal treiben lassen, das ist Musik in meinen Ohren. Ich war in so einer Situation noch nie, aber wenn man mehrere Kinder hat und so, ist das wahrscheinlich auch mal vielleicht sogar eine richtig schöne Zeit. Und wenn danach es weitergeht und man eine Aufgabe findet, wo es innerlich Klick macht, dann ist das natürlich toll.
Ja. Total.
Jetzt bist du,
Nein, das ist auch so. Und ich glaube, dass wir alle diese starke Intuition eigentlich haben, die uns immer zu der nächsten Aufgabe vielleicht treibt. Die geht nur manchmal unter, weil wir vielleicht dann doch von der Unsicherheit gepackt werden, von dem, was uns vielleicht auch die Umwelt mitgibt, in du musst doch jetzt und solltest du nicht und ist das vernünftig. Aber es ist eigentlich ganz schön, die alten Samurai haben immer gesagt, eine gute Entscheidung braucht 7 Atemzüge. Und was sie damit eigentlich sagen wollten, ist, der Körper sendet eigentlich ein unmittelbares Signal, ob etwas passt oder nicht. Und nach den 7 Atemzügen fängt dann das Rationalisieren an und dann fangen wir an, uns Dinge wieder auszureden oder andere Dinge einzureden. Und deshalb glaube ich, so dieses Zutrauen, da kommt was im richtigen Moment und ich werde es erkennen, das haben wir, glaube ich, alle, sofern wir den Mut haben, uns das nicht selber wieder auszureden. Also das vielleicht noch so als Ergänzung, weil ich total daran glaube, dass das nicht nur in einem Sabbatical eine gute Idee ist, sondern vielleicht auch im unternehmerischen Alltag.
Naja, ich habe einen Chef, der ist sehr analytisch und sehr zahlenorientiert. Das ist immer ganz interessant. Also uns trennen ein paar Jahre, er ist deutlich jünger als ich und wir haben irgendwann mal so eine Diskussion geführt und ich habe dann irgendwann gesagt, also die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben, die habe ich immer aus dem Bauch heraus getroffen. Und das war immer richtig für mich.
Ja.
Der war erst so konsterniert, so nach dem Motto, man muss doch irgendwie Vor- und Nachteile abwägen. Und ich habe gesagt, ja genau, das habe ich hinterher gemacht. Aber erstmal war das Gefühl da. Und das, da glaube ich auch für mich total dran. Das hat sich bisher gut bewährt.
Ja.
Und schön, das zu sagen, vor allen Dingen, wenn man ja auch aus einem Unternehmen jetzt kommt, wo du CEO bist, wo es ja viel um Zahlen, Daten, Fakten geht, logischerweise.
Absolut, ja. Aber weißt du, das ist vielleicht auch einer dieser Scheinwidersprüche, bei denen wir uns nicht trauen, einfach ein und nicht ein oder dazwischen zu setzen. Ich glaube, es geht beides. Man kann sehr zahlenorientiert sein, Zahlen, Daten, faktenorientiert, analytisch. Ich glaube, das müssen wir in diesen Positionen auch sein, in den Unternehmen. Ansonsten kann man sie nicht erfolgreich steuern. Aber so ein bisschen Raum zu lassen für das Unerwartete und vielleicht auch für das Nichtberechenbare, das ist, glaube ich, genauso wichtig. Also meistens geht dann am Ende doch beides zusammen, auch wenn es wie ein unauflösbarer Widerspruch aussieht.
Naja, ich habe mir natürlich auch dein LinkedIn-Profil angeschaut und da steht ja groß drüber, als Motto, inspired by the unknown.
Ja, das stimmt.
Das passt jetzt richtig gut dazu. Das gefällt mir. Und vor allen Dingen gefällt mir auch, dass wir so einen Link dazu kriegen, dass das nicht so irgendwie abstrakt da steht, sondern eine tiefere Bedeutung auch bekommt. Okay, du bist jetzt ziemlich genau 1 Jahr bei HR Works. Wahrscheinlich eine sehr spannende Zeit für dich. Erstmal überhaupt reinkommen, das Unternehmen verstehen, die Branche verstehen, das HR-Segment. Aber jetzt bist du da. Wie fällt so dein Rückblick aus? Natürlich positiv, das haben wir gerade schon gelernt bis hierhin. Aber war das leicht eigentlich, aus dem Gesundheitsbereich in diesen HR-Tech-Bereich zu wechseln?
Leicht bestimmt nicht. Ich glaube, jede neue Aufgabe bringt erstmal viele unbekannte Variablen mit sich und man muss sich darauf einlassen. Ich glaube, das braucht auch Zeit. Und gerade jetzt in der Position, die ich habe, die ja Verantwortung ein bisschen für alles trägt, dauert es natürlich auch eine Weile, bis man die Menschen kennengelernt hat, das Produkt die Kultur, den Markt, die Wettbewerber, die Industrie, aber vielleicht auch so die Sprache des eigenen Unternehmens verstanden hat. Also ich glaube, ja, jetzt ist es bald ein Jahr und ich glaube, vielleicht braucht es auch so lange, bis man richtig angekommen ist. Gleichzeitig sieht man dann aber auch, dass es zwischen Unternehmen auch verschiedener Industrien und Branchen natürlich immer auch Parallelen gibt. So die Frage der Skalierung, die Frage von Change-Prozessen, die Frage von AI ist natürlich eine, die alle Branchen gerade gleichermaßen beschäftigt. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch Parallelen. Aber ja, es dauert eine Weile, bis man, glaube ich, die Intuition entwickelt, die es braucht, um so ein Unternehmen dann auch erfolgreich begleiten zu können.
Ja, ich hatte ja das Vergnügen, immer mal wieder mit HRWorks Kontakt zu haben und bin von außen total beeindruckt von dem, was ihr da macht. Also da seid ihr ja nun in eurem ICP extrem erfolgreich unterwegs. Kein einfacher Markt, gibt ja durchaus auch Konkurrenz an der Stelle. Aber ich habe den Eindruck, dass HRWorks ein sehr gesundes Unternehmen ist, ein sehr gutes Wachstum vorweisen kann. Was sind da so die Themen, die für dich besonders wichtig waren jetzt in den zurückliegenden 12 Monaten? Mhm. Da weniger in die Firma reinzukommen, das ist ja klar, als quasi neuer CEO, sondern eher inhaltlich. Was sind die großen Themen und wo steht ihr heute? Und nachher kommt natürlich noch die Frage, wo geht die Reise dann hin? Aber lass uns erstmal sozusagen bei den letzten 12 Monaten und heute verweilen.
Ja, ich glaube, eine zentrale Herausforderung ist natürlich immer, sag mal, die Identität eines Unternehmens kennenzulernen und damit natürlich auch das Markenversprechen, das man den Kunden am Markt gibt oder den zukünftigen Kunden. Und das ist in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, gar nicht so trivial, weil, wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch Wettbewerb. Wir bieten ja eine HR-Suite an, also im Grunde alle Kernfunktionalitäten von Personalverwaltung über Zeitwirtschaft, Lohn und Gehalt, Reisekosten, Personalentwicklung. Und das machen nicht nur wir. Und da ist ja die Frage, was macht eigentlich uns aus am Markt neben einem reinen Feature-Vergleich? Und das vielleicht so als Einschub. Ich glaube, der Feature-Vergleich wird in der Zukunft immer weniger wichtig durch AI, weil so das Thema Feature-Parität wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Wir alle scheitern ja nicht mehr dann in der Zukunft an Entwicklerressourcen, sondern eher an dem Verständnis dessen, was für den Kunden wichtig ist. Und das ist vielleicht die erste Herausforderung, zu gucken, ja, was macht uns denn besonders? Worauf können wir denn stolz sein und was können wir denn am Markt auch glaubhaft vermitteln, um Kunden von uns zu überzeugen? Ich glaube, das war erstmal die wichtigste Aufgabe inhaltlich vielleicht, zu sehen, wie entwickeln wir Produkte, was macht unser Produkt am Markt aus, was macht aber auch unser Markenauftritt aus, was macht unseren Service aus. Das war, glaube ich, so die erste Herausforderung. Und daraus dann etwas abzuleiten, weil natürlich ist meine Aufgabe auch zu gucken, nicht nur, was ist der Status quo, sondern wo kann die Reise hingehen. Was ist denn eigentlich unsere Strategie, mit der wir uns differenzieren und wie können wir am Markt ein Angebot machen, das hoffentlich so überzeugend ist, dass wir weiterhin wachsen? Und das ist so die Oberkategorie, würde ich mal sagen, die wichtigste Aufgabe, die ich so vorgefunden habe.
Und rein positionierungstechnisch hat sich da jetzt viel getan. Das habe ich von außen jetzt vielleicht nicht genug beobachtet, aber ich war eben natürlich nur mal auf der Website, habe gedacht, ja, grob kenne ich das so. Mhm. Mag aber sein, dass auch im Detail sich eine ganze Menge im Hintergrund verändert hat oder gerade verändert in der Positionierung.
Ja, also das Schöne ist, und das ist ja auch das Privileg, wenn man noch nicht so lange dabei ist, ja, HRWorks ist erfolgreich. Ich kann das sagen, ohne mich selber zu loben, weil daran habe ich den geringsten Anteil. Das Unternehmen war auch schon erfolgreich, bevor ich kam. Und das hat was mit der Positionierung zu tun. Deshalb, die musste ja nicht radikal geändert werden. Wir sind, glaube ich, immer ein Partner des Mittelstands gewesen. Wir sind selber KMU. Wir kommen aus Deutschland. Das Unternehmen gibt es seit Ende der 90er Jahre. Also ein bisschen dieses Wertversprechen von KMU für KMU. Wir verstehen tatsächlich die Herausforderungen des Mittelstandes. Wir haben selber natürlich eine eigene HR-Abteilung. Wir sind unser bester Testkunde sozusagen. Und das war immer schon Teil unserer Positionierung. Und ich glaube, was auch immer schon Teil unseres Markenauftritts beziehungsweise unserer Unternehmensstrategie war, ist so dieses Versprechen zu geben, wir lassen dich nicht alleine, wir begleiten dich, weil unsere Kunden in der Regel Erstdigitalisierer sind, also Unternehmen, die vielleicht von 20 bis 500 Mitarbeitenden sind und die vor einer großen Transformationsherausforderung stehen. Und da sind wir nicht immer das Unternehmen mit dem blinkendsten, mit der blinkendsten User Experience vielleicht oder der höchsten Feature-Tiefe, sondern das Unternehmen, das, glaube ich, ganz genau weiß, was gebraucht wird. Und das ist so ein bisschen die Übersetzungsarbeit. So. Und das ist immer schon klar gewesen, dass wir das vornehmen wollen, dass wir unsere Kunden durch die Transformation begleiten wollen. Und das stärken wir gerade. Und das ist auch Teil unserer weiteren Strategie. Wir haben so einen internen Arbeitstitel entwickelt, die Guided HR Transformation Suite. Wir wollen eigentlich ein Stück weit nicht nur das Software liefern, sondern Ergebnisse, Sicherheit verkaufen und gerade sehr, sehr kleinen HR-Abteilungen, manchmal auch nur einzelnen HR-Assistenten oder Assistentinnen die Möglichkeit geben, sicher durch diese Transformationsreise zu kommen. Und das schärfen wir gerade. Das ist keine radikale Abkehr von dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber es ist, glaube ich, nochmal eine Schärfung auch für die Zukunft, die dann natürlich auch Einfluss haben wird auf unseren Markenauftritt, auf die Produkte, die wir bauen, auf den Service.
Ich finde das toll, was du gerade sagst, denn du hast eben schon mal so anklingen lassen, naja, irgendwann ist Waffengleichheit hergestellt. Ich sage das jetzt mal so martialisch. Mhm. Gemeint ist natürlich, wenn alle die gleiche AI-Technologie-Power sozusagen im Paket haben, wo ist dann die Differenzierung? Du sagst gerade, die findet sehr, sehr nah am Kunden eigentlich statt. Ne? Also den Kunden genau zu verstehen, Produkt genau für den Kunden zu entwickeln, Transformationsbegleiter zu sein. Das hört sich super an. Ich stelle mir nur aus so einer CEO-Perspektive dann auch gleichzeitig die Skalierungsfrage, weil ich spreche mit so vielen SaaS-Unternehmen, die, also manchmal habe ich den Eindruck, die wollen mit dem Kunden selbst gar nichts zu tun haben, sondern die wollen das Ding verkaufen und dann ist das ein Abo-Geschäft und läuft halt von selbst. Ja. Die Realität ist natürlich oft eine andere und es hängt auch von der Komplexität der Software ab, aber in dem Fall, wenn du halt eine übergreifende HR-Suite anbietest, dann gehst du ja wirklich in Kernprozesse des Unternehmens rein. Also wie haltet ihr da die Balance zwischen Beratung, die ja nun echt Geld kostet, wo man auch Leute braucht, die wirklich wissen, worüber sie reden. Da kannst du nicht irgendwen dahergelaufenen von der Straße für 3,50 Euro holen. Und gleichzeitig dem Skalierungs- und Growth-Anspruch. Das ist ja schon ein Spannungsfeld, glaube ich.
Das ist auf jeden Fall so. Und den Anspruch haben wir natürlich auch, das muss skalierbar sein. Wir sind kein Beratungsunternehmen, wir sind ein Technologie- und Produktunternehmen und im ganzen Software-as-a-Service-Bereich entsteht natürlich auch die besondere Attraktivität dieser Geschäftsmodelle durch die Skalierbarkeit. Aber auch da erneut, vielleicht ist das ein Widerspruch, der in der Realität nicht unbedingt bestehen muss. Ich glaube, man kann ja Hybridmodelle bauen. Also du hast gerade den Service angesprochen. Wir haben den Ruf im Markt, darauf sind wir auch stolz, dass wir tatsächlich wenig Fluktuation haben im Servicebereich. Das heißt, es gibt einen festen Ansprechpartner, der bleibt über die Jahre auch derselbe. Wenn wir auf einer Zukunft Personal sind, dann kommen ganz viele Bestandskunden zu unserem Tisch, einfach weil sie zu unserem Stand, weil sie mal mit ihrem Ansprechpartner sprechen wollen, der immer noch da ist. Das ist sicherlich etwas, das kostet uns auch Geld. Gleichzeitig kann natürlich so ein Serviceanspruch ein Hybridmodell auch sein, indem wir sagen, hey, all das, was ein Moment der Wahrheit ist, wo wir vielleicht den Kunden überführen in einen neuen Lebenszyklus, in eine neue Phase, wo wir eine neue Produktkategorie für ihn eröffnen, beispielsweise das Thema Personalentwicklung, da müssen wir ganz eng dabei sein. Aber wann immer wir das, ich sag mal, in den Regelbetrieb überführt haben, können wir viele Standardanfragen auch automatisiert beantworten. Und ich glaube, darin liegt so ein Stück weit das Geheimnis zu erkennen, was sind denn die Momente der Wahrheit? Wo braucht der Kunde uns wirklich? Und dann auch da zu sein und dann auch mit vollem Herzen da zu sein und dann auch mit der tiefen Expertise, dem Domain-Know-how auch da zu sein, um den Kunden wirklich begleiten zu können. Und das ist wichtig bei uns und das ist auch Einstellungsvoraussetzung. Menschen, die bei uns arbeiten, müssen sich tatsächlich für das Thema HR auch interessieren und auch für die Workflows, die Arbeitsabläufe des Kunden. Ich glaube, immer wenn es so ein generischer Service-Job wird und ich zum morgens vielleicht irgendwie, weiß nicht, Reisen verkaufe im Internet und dann abends irgendwie Schuhe und dann mache ich noch HR, das spürt der Kunde. Insofern, nein, dieses tiefe Verständnis, das ist uns wichtig, aber ich glaube, man kann das auch hybrid abbilden. Plus, es gibt natürlich im Produkt auch Möglichkeiten, das abzubilden. Das ist natürlich immer skalierbar, dass wir sagen, Mensch, wie kann eigentlich unser Produkt auf deine Herausforderung eingehen? Wie können wir dir zum Beispiel erstmal die Digitalisierung deiner Personalakte, wenn es erstmal darum geht, möglichst einfach machen? Wie können wir für dich aber vielleicht auch komplexere Themen übersetzen, wie du willst irgendwie Zeitwirtschaft einführen? Welche Kommunikationsmodule brauchst du dafür? Was sind denn eigentlich die Rollen und Verantwortlichkeiten in einem solchen Projekt? Welche Bausteine brauchst du vielleicht für Betriebsvereinbarungen? Ne? Also man kann das ja auch produktseitig denken, sagen, was bräuchte ich denn eigentlich, um einen solchen Prozess bei mir im Unternehmen einzuführen? Und dann können wir auch skalierbar unsere Kunden auch an die Hand nehmen. Also insofern, ich glaube, darauf gibt es Antworten, aber du sprichst natürlich trotzdem total wahren Kern an. Man kann nicht für alles einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung stellen für jedes einzelne Thema, weil dann würden wir nicht schneller wachsen als unser Umsatz.
Diese Thematik, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich übersetze das oder paraphrasiere mal ganz frei. Du hast jetzt ja zweimal schon gesagt, ne? Man kann sozusagen analytisch sein und trotzdem auch anders agieren. Jetzt in dem Fall auch nochmal die Analogie. Mir fällt eine dritte Analogie ein. Das ist ja im Moment die Riesendiskussion AI-Native versus SaaS.
Ja.
Das hört sich in den ganzen Diskussionen, in allen Blogs und Foren immer so an, als schließt das eine das andere aus.
Ja.
Was ich nicht unbedingt so sehe. Da würde mich mal deine Perspektive zu interessieren. Ja.
Also das Thema ist für uns natürlich hochrelevant und ich glaube, wenn man so auf die Softwarelandschaft guckt, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass eigentlich im, ich sag mal, im B2B-Software-Bereich, der HR-Bereich vielleicht einer der wenigen ist, wo es noch keinen echten AI-Native-Challenger gibt, also im HR-Suite-Bereich. Das ist aber, glaube ich, kein Dauerzustand. Der wird kommen. Irgendjemand wird diese Lücke halt füllen. Und die Frage ist, wer macht das eigentlich? Und wo entsteht diese Lücke? Und deshalb, ja, die Frage ist hochrelevant. Wie würde ich das beantworten? Also erstmal vorweg, AI verändert natürlich alles. Das ist wahrscheinlich ein noch größerer Shift als damals der von On-Premise zu Cloud. Das ist eine riesengroße Veränderung und das müssen wir extrem ernst nehmen, weil vermutlich all das, was heute rein verstandesgesteuert ist, alles, was rein Intellekt bedarf, zukünftig agentifiziert wird, automatisch erledigt wird. Insofern, ja, das wird vieles verändern. Wie ist mein besonderer Blick dann vielleicht auf unser Unternehmen, auf das Thema HR Suite? Wir, glaube ich, haben nicht nur eine defensive Argumentation, wir müssen nicht nur AI abwehren, wir können AI auch zu unserem Vorteil nutzen. So, warum? Weil am Ende geht es ja bei einem AI-Native-Challenger darum, nicht nur Features zu entwickeln, sondern Workflows in der Tiefe zu verstehen, eine tiefe Workflow-Integration beim Kunden auch zu implementieren, das Thema Regulatorik zu verstehen und für den Kunden tatsächlich ein Partner zu sein. Und ich glaube, da entsteht eine große Chance für uns als jetzt schon, sag mal, Partner des Mittelstandes, der eine gewisse Brand hat und der Vertrauen hat, dem Kunden bei dieser Übersetzungsarbeit zu helfen. Welche sind die Prozesse, die sich wirklich agentifizieren lassen? Was sind die Prozesse, wo du langfristig wirklich keinen Menschen mehr brauchst? Aber gleichzeitig auch, was sind denn die Prozesse, die dir als HRler wirklich zur Wirksamkeit im Unternehmen verschaffen? Die, glaube ich, dann auch erfüllender sind für HR-Abteilungen. Nämlich, wenn es wirklich darum geht, Dinge zu machen, die bisher vielleicht in Corporates vorbehalten sind, in großen HR-Abteilungen. Wie komme ich denn an die spannenden Themen wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung? Und das setzt aber, glaube ich, ein tiefes Verständnis einfach der Kunden voraus, der Workflows. Und das eröffnet uns durchaus auch Chancen. Also insofern, ja, ich glaube, eine Point Solution, ein einfaches Produkt, das nicht tief integriert ist, steht vor größeren Herausforderungen, ersetzt zu werden von einem AI-Native Challenger. Eine HR Suite im regulatorischen Umfeld etwas weniger, weil, und das ist vielleicht der zweite Punkt, am Ende können wir das komplett agentisch denken und sagen, alle End-to-End-Prozesse werden zukünftig von der AI administriert. Gleichzeitig brauchst du aber auch irgendwie so noch so eine Trust-Architektur. Was dürfen denn AI-Agenten eigentlich tun? Welche Prozesse dürfen sie auslösen? Auf welche Daten dürfen sie zugreifen? Das braucht ja auch noch so eine Art Compliance-Layer darüber. Und der wiederum setzt, glaube ich, ein tiefes Verständnis voraus. Also was will ich damit sagen? Total spannend. Ich sehe es für uns eher als Chance als Risiko. Es wird vieles verändern. Es wird auch die Lebensrealität unserer Kunden verändern, die Arbeitsrealität. Aber ich glaube, da steckt für jemanden wie uns unglaublich viel drin.
Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Und du hast ja Regulatorik schon angesprochen. Letzte Woche, wir sprechen jetzt ja hier Ende Mai, letzte Woche sind von der EU-Kommission neue Informationen Richtung EU-AI-Act ja veröffentlicht worden. Und wenn man sich das so ein bisschen genauer durchliest und selber vorhätte, ein AI-Native-Startup im Regulatorik-Bereich zu gründen, damit würde ich zumindest noch mal kurz ins Grübeln kommen, weil ja, die Anforderungen so hart sind, die da erstmal drinstehen. Natürlich, ob das dann alles so gültig wird, das wird die Zukunft zeigen. Dass ich kurz beim Durchlesen gedacht habe, ja, also wollen die eigentlich hier die großen Softwareanbieter stützen damit?
Ja.
Also den Eindruck kann man bekommen. Also solche Argumente wie, da ist ja ein Human in the Loop, das ist nicht ausreichend, oder du sagst, die Software ist modular aufgebaut und nur einzelne Module am AI ist auch nicht mehr ausreichend als Argumentation. Ja. Insofern glaube ich, ein Legacy-Player, der Regulatorik komplett verstanden hat, hat möglicherweise in der EU vielleicht auch Vorteile. Das muss man abwarten.
Aber ja. Ich glaube, das kann sein. Also die Hürde ist sicherlich sehr groß für einen New Entrant, der mit dem regulatorischen Umfeld im HR-Tech-Bereich nicht vertraut ist. Das ist eine Herausforderung. Und ja, du hast das angesprochen, EU-AI-Act ist für uns natürlich auch relevant. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich glaube, die grundsätzliche Zielsetzung, die würde ich unterschreiben. Wir haben nun mal mit sensiblen Daten zu tun und dass wir zukünftig alle personalkritischen Prozesse end-to-end agentifizieren, ohne dass ein Mensch da drauf schaut. Ich verstehe, dass das riskant ist. Und da möchte man zumindest verstehen, auf Basis welcher Kriterien denn jetzt die AI wie entschieden hat. Nehmen wir das Beispiel Sozialauswahl oder, keine Ahnung, Einstellung von Mitarbeitern, Beförderungskriterien. Ich verstehe grundsätzlich die Zielrichtung der Regulatorik, aber wie das oft so ist, wenn Regulatorik entsteht bei Menschen, die selber in der Praxis nicht gearbeitet haben, ist es dann eben in der Umsetzung oft realitätsfern.
Absolut.
Da brauchen wir, glaube ich, gute Antworten drauf. Und da braucht es in meinen Augen auch einen Dialog mit der Politik, mit den Entscheidungsträgern in der konkreten Ausgestaltung dann, weil was wir alle nicht wollen, ist ein neues Bürokratiemonster, das uns allen das Leben erschwert. Die Sicherheit zu haben, dass wir weiterhin menschlich miteinander umgehen, die ist, glaube ich, trotzdem erstrebenswert.
Das sehe ich genauso. Also die Gefahr ist groß, dass Europa sich möglicherweise auch ins Abseits manövriert mit zu viel Regulatorik. Ne?
Ja.
Aber gut. Wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Auf jeden Fall ganz spannend, was es da an aktuellen Entwicklungen gibt. Was mich noch total interessiert, ihr habt bei HR Works über die Zeit ja auch immer mal wieder akquisitorisch zugeschlagen. Ich denke zum Beispiel an Bon Republic, ist schon ein bisschen länger her, 2024. Guckt ihr da eigentlich auch momentan aktiv? Oder gibt es da Segmente, wo ihr sagt, ja, das müssen wir vielleicht auch gar nicht selber machen? Vielleicht gibt es ja am Markt da jemanden, der uns helfen kann.
Ja, da schauen wir immer aktiv. Und Bon Republic hast du angesprochen, das ist ein tolles Beispiel, weil wir über Bon Republic unseren ganzen Personalentwicklungsbereich deutlich ausgeweitet haben. Also 360-Grad-Feedback, Umfragen, typische Personalentwicklungstools. Die haben eine sehr starke Lösung gehabt und das war ein Stück weit ein fehlendes Element, was wir damit bei uns integrieren konnten. Ich finde die Frage spannend, dass in der Vergangenheit ist das, glaube ich, ein ganz klassischer Grund auch für M&A-Aktivitäten gewesen, Feature-Gaps zu schließen. Momentan ist schwer zu prognostizieren, ob man das in der Zukunft in dem Maße noch so braucht. Also noch sind wir dort nicht und ich drehe die Zeit mal ganz bewusst ein bisschen weiter, aber in 3-4 Jahren, wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit im Bereich von Vibe Engineering so weitergeht, ist die Frage, ob Feature-Lücken über Akquisitionen geschlossen werden oder über Eigenentwicklung. Das war mit Sicherheit hier ein wesentlicher Treiber. Wir gucken immer weiter. Es kann ja viele Gründe geben für Transaktionen, für M&A-Aktivitäten. Das kann ja auch eine Technologie sein, das kann auch ein spannendes Team sein, das kann auch einfach eine geografische Erweiterung sein oder ein Kundenstamm. Da gibt es viele Gründe für, aber ja, wir schauen immer. Aber Vergangenheit zeigt auch, Transaktionen, gerade das Thema Post-Merger-Integration, sind immer auch aufwendig. Und das will wohl abgewogen werden. Es gibt eine gewisse Größenordnung, die brauchst du, glaube ich, bei einem Target, damit sich der Aufwand lohnt. Sehr, sehr kleinteilige Akquisitionen verursachen nach meiner Erfahrung in der Regel mehr Aufwand, als sie dann tatsächlich auch wirklich Ertrag liefern.
Naja, schon im Prozess selbst, ne, ist der Aufwand ähnlich groß, ob du ein Startup kaufst oder ein größeres Unternehmen. Und hinter Post-Merger-Integration ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Hängt davon ab, was man da wirklich machen muss. Aber ich muss natürlich schmunzeln, weil diese ganze Make-or-Buy-Diskussion vor 5 Jahren, glaube ich, hätten wir das Gespräch echt anders geführt, als wir es jetzt führen. Und diese Zeiten, in denen wir gerade sind, geprägt von eigentlich ja maximaler Unsicherheit, ne? Geopolitisch, wirtschaftlich in Deutschland, nicht die einfachsten Zeiten, bis hin zu dieser rasanten Technologieentwicklung. Ich habe das immer schon mitverfolgt, aber die letzten 2,5, 3 Jahre, die haben mich total überrascht. Also wie rasant das eigentlich vonstatten geht.
100%. Es geht mir genauso. Ehrlicherweise schon einfach in dem Jahr, seitdem ich bei HR Works bin. Also ich habe anfangs in meinen ersten Wochen auch noch ganz anders auf das Thema technologische Herausforderungen geschaut und Ressourcenausstattung. Wir haben Wettbewerber, die größere Entwicklungsabteilungen haben. Die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für uns? Die Einschätzung, Beurteilung dieses Umstands ist heute eine andere als noch vor 11, 12 Monaten. Das ist so. Und das Thema Unsicherheit, das du ansprichst, ja, ich glaube, das eint uns alle. Und ich glaube, wir tun gut daran, mit einer guten Mischung aus Selbstvertrauen und Demut daran zu gehen. Am Ende weiß es wahrscheinlich niemand gerade. Und das ist ja manchmal auch ganz beruhigend, weil das, sag mal, die Fallhöhe begrenzt. Also wenn jetzt um uns herum nur Companies wären, die wüssten, wie die nächsten 3 Jahre aussehen, wir sind die Einzigen, die es falsch machen, dann wäre es ärgerlich. Aber ich glaube, alle suchen gerade nach dem Weg. Und ich glaube, es gibt bestimmte Medien, die wirst du auch kennen, auf LinkedIn gerade behaupten natürlich viele, dass sie genau wüssten, was im nächsten Jahr passiert. Und dann geht es um Lizenzmodelle und Seed-Based Estate. Und mal gucken. Das sind alles interessante Hypothesen. Aber ich glaube, gleichzeitig ist das alles gerade auch sehr vage. Und wie sich der Markt wirklich entwickeln wird, das kann keiner vorhersagen. Insofern, ich sehe das eher ein bisschen als Chance. Unsicherheit bedeutet immer Gestaltungsspielraum. Unsicherheit ist immer mit Freiheit ja auch verbunden, eine Wahl treffen zu können. Das finde ich schön. Und wir als Industrie sind gefordert, Antworten zu finden und wir hoffen, dass wir gute finden und vielleicht bessere als unsere Wettbewerber.
Das ist auf jeden Fall, eins steht fest, das sind die spannendsten Zeiten, also die ich zumindest bisher in meinem Berufsleben so erlebt habe, auch aufgrund der Umstände. Genau, was, wenn man jetzt nach vorne schaut und wir haben noch die Hälfte des Jahres so knapp rum, was muss so passieren, damit du happy unterm Tannenbaum sitzt? Geschäftlich, jetzt nicht privat natürlich.
Ja, ein ganz großes Thema haben wir angesprochen, AI. Ich glaube, in 26 ist ein bisschen das Jahr, in dem sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennt oder sich etwas zeigen wird, wer kann zu den Gewinnern dieser AI-Transformation gehören und wer wird möglicherweise auch abgehängt. Und wir wollen natürlich zu den Gewinnern gehören. Und das bedeutet, wir müssen AI herausheben aus der strategischen Konzeptionierungsphase und wirklich greifbar machen. Das ist natürlich auf der Feature-Seite wichtig. Was bringen wir denn wirklich vor den Kunden? Wo erlebt unser Kunde wirksame AI? Weil wir wollen nicht dieses AI-Feature um des Features willen, sondern es muss wirksam sein für den Kunden. Und natürlich wäre es auch umso spannender, wenn sich daraus so viel Mehrwert ableiten würde, dass man sagen kann, hey, vielleicht ist das sogar nochmal eine neue Monetarisierungsform. Vielleicht, das muss man ja ehrlicherweise mal mitdenken. Wenn wir zukünftig komplette Aufgaben erledigen für unsere Kunden, ist das dann noch das klassische Lizenzmodell oder ist das dann eine vielleicht andere Form von Monetarisierung? Und da wäre jetzt, weil du fragtest, wann sitze ich happy unterm Tannenbaum beruflich, wenn wir erste Antworten verprobt haben darauf, wenn wir eine begeisterte Reaktion unserer Kunden bekommen, die sagen, wow, das hilft mir wirklich weiter und dafür bin ich vielleicht auch bereit zu bezahlen. Das wäre schon ein großer Schritt, weil ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Jahr ist so das Jahr der Weichenstellung. Aber wir sollten in 27 dann auch eine sichere, validierte Basis haben, auf die wir dann aufbauen können, weil wir können nicht unendlich lange experimentieren. Das wäre für mich dann sicherlich ein Grund zu feiern. Und ein anderer Grund ist sicher, ja, wir wollen natürlich einfach unsere Entwicklung so fortschreiben und wir wollen auch mit unserer, sag mal, geschärften Positionierung unsere Kunden begeistern. Auch da sprechen wir gerade ganz viel mit den Kunden, um herauszufinden, wo ist denn dieses Guided-Element in unserer Positionierung wirklich wertstiftend? Wo können wir wirklich einen Unterschied machen? Und auch daran arbeiten wir und auch das, wenn wir da noch ein klares Bild haben, das sich schon in konkrete Produkte oder Service-Elemente übersetzt, auch dann wird das ein schönes Weihnachtsfest.
Na gut, also ich kann bei euch natürlich nicht reingucken, denke nur aus meiner Perspektive, das sind schon ganz schöne Challenges und ich wünsche dir und euch dabei ganz viel Spaß und Erfolg.
Das ist nett von dir.
Zeit ist schon weit vorangeschritten, daher schon letzte Frage. Sandhorn hat jetzt einen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, Florian, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
Ja, das gibt's auf jeden Fall und ich glaube, das lässt sich tatsächlich auch auf die Arbeitswelt übertragen. Ich habe in einem Vortrag von Pater Anselm Grün, ich glaube ein Benediktinerpater, etwas gehört, was mich seitdem nicht mehr loslässt. Und er hat gesagt, dass in der deutschen Sprache die beiden Wörter Heimat und Geheimnis denselben Wortstamm haben, nämlich Heim. Und das klingt ja erstmal überraschend, aber der Schluss, den er daraus zieht, den finde ich wahnsinnig inspirierend, nämlich Heimat kann nur da sein, wo das Geheimnis wohnt. Also ein Ort, der offen ist für etwas Größeres, ein Stück weit für etwas Magisches, eine große Klammer, die Menschen miteinander verbindet. Und das gilt, glaube ich, fürs Unternehmen genauso. Also was heißt es im Umkehrschluss, wenn kein Geheimnis mehr da ist, wenn alles berechnet ist, klassifiziert, benannt, kategorisiert, alles messbar, dann verschwindet ja so dieses Staunen aus dem Leben und dieser Moment von wow, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Dann ist alles nur noch algorithmisch. Dann brauchen wir ehrlicherweise auch keine Menschen mehr, keine Manager. Dann gibt es keine Entscheidung mehr zu treffen. Und das war so schön auf den Punkt gebracht, dass mich das seitdem nicht mehr loslässt und ich immer auf der Suche bin, was heißt das denn eigentlich für das Unternehmen? Wo schaffen wir denn diese Wow-Momente, diese Momente, in denen es nicht berechenbar ist? Wo wir vielleicht mal zulassen, dass es keine Antwort gibt, wo wir Ambiguitäten aushalten, Widersprüche zulassen, weil ich glaube, dass das die große Klammer ist und das sorgt am Ende dafür, dass wir ja diese tollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die wir haben. Ich glaube, dass sie sich auch danach sehen. Ich glaube, diese komplett auskalkulierte Unternehmung, die ist nicht mehr offen fürs Geheimnis und ich glaube, da wird es dann schnell auch etwas traurig. Ja, also das hat mich inspiriert und ich finde den Gedanken nach wie vor so schön, dass ich ihn immer weiter mit mir herumtrage und nach Anwendungsmöglichkeiten suche.
Das inspiriert mich jetzt auch auf zweierlei Art. Erstmal inhaltlich und zweitens aber auch rein formal. Du hast damit den perfekten Bogen zum Anfang unseres Gesprächs gespannt. Dafür danke ich dir.
Ja, aber auch so,
dass du dir Zeit für Saatgang genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute und ich sage einfach bis bald.
Bis bald. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank, Jero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.